Die liebe, liebe Zeit. Zeit ist ja sowas, wovon wir, glaube ich, alle behaupten würden, dass wir sie nicht haben. Zumindest niemals genug. Zeit rennt, Zeit rast, das kennen wir alle. Und gerade dieses Jahr, finde ich, rast die Zeit ganz besonders extrem. Ich kenne keine Person, die von sich behaupten würde, Zeit habe ich genug. Meine Zeit ist ja einfach da, ich habe sie zur Verfügung. Denn wirklich die meisten von uns handeln mehrere Aufgaben parallel. Ganz egal, ob man zum Beispiel einen Hauptjob hat und sich nebenberuflich selbstständig gemacht hat oder ob man generell versucht, Familie und Business unter einen Hut zu bringen. Vielleicht hat man aber auch andere Aufgaben, mehrere Jobs, mehrere Businesses oder man ist einfach in dem einen Job oder in der einen Tätigkeit, die man hauptsächlich ausübt, so ausgelastet, dass man trotzdem keine Zeit hat. Und dann gibt es ja auch noch den berühmt-berüchtigten Alltag und ein bisschen Freizeit und Zeit für unsere Beziehungen und Familien wollen wir ja auch noch haben. Deshalb habe ich mir gedacht, lasst uns doch mal über Zeitmanagement sprechen. Und dafür habe ich mir eine Trainerin für Zeitmanagement, eine Expertin auf dem Gebiet eingeladen, Julia Leifheit, die mit ihren Kundinnen und Kunden eben genau ja, dieses Thema ausarbeitet und versucht, das Maximum mit ihnen rauszuholen und einfach zu gucken, an welchen Schrauben kann man drehen, damit das Ganze eben besser läuft. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Interview. Ich fand das Gespräch wieder mal richtig, richtig hilfreich und toll. Und ja, auf dass ihr danach vielleicht ein paar Hacks gelernt habt, wie ihr mit eurer Zeit ein bisschen besser umgehen könnt. Schön, dass ihr wieder da seid bei Mindset Stories, der Podcast. Ich bin immer diejenige mit den professionellen Intros, nicht? Aber ihr kennt mich ja. Und ich habe heute einen sehr spannenden Interviewgast, beziehungsweise ich sag mal Gesprächspartner, beziehungsweise eine Gesprächspartnerin. Und zwar die Julia, Julia Leifheit. Vielleicht kennt ihr sie auch von Instagram und Co. Julia ist Trainerin für Zeitmanagement und das ist genau mein Thema momentan. Ihr wisst, ich habe ein Baby bekommen und Zeit ist knapp. Und Julia ist, wenn ich das sagen darf, auch schwanger momentan. Also es ist auch ihr Thema, noch mehr als so schon. Aber ich würde sagen, Julia, herzlich willkommen. Stell dich gerne vor.
Vielen Dank für die Einladung. Ja, genau. Wie Jessica schon gesagt hat, bin ich Trainerin für Zeitmanagement und Selbstorganisation für Selbstständige. Und ja, unterstütze da eben hauptsächlich Solopreneure dabei, ihre Zeit besser gehandelt zu bekommen, Struktur ins Business zu kriegen und ja, mit dem Fokus eben darauf, ein selbstbestimmtes Leben zu führen und nicht der Gehetzte der Zeit zu sein. Und ja, mit der Schwangerschaft stehe ich natürlich auch vor neuen Herausforderungen und wir schauen mal, wie das so wird.
Das wird gut. Ich bin mir ganz sicher, es wird anders als gedacht, aber gut. ja, sehr schön. Ich freue mich, dass du da bist und dass wir so ein bisschen über das Thema Zeitmanagement auch sprechen können. Du vielleicht den ein oder anderen ja, Tipp aus deiner Arbeit auch hast mit Kunden und Kundinnen, uns das weitergeben kannst, ja, wie organisiert man sich, wie strukturiert man sich und wie findet man quasi zu mehr Zeit, obwohl man eigentlich keine hat. Ich glaube, unabhängig davon, ob wir Mütter sind oder nicht, ich glaube, grundsätzlich würde ja erstmal jeder von sich behaupten, zu wenig Zeit zu haben, oder?
Ja, also ich müsste auch echt lang überlegen, bis mir jemand einfällt, der sagt, Zeit habe ich in Hülle und Fülle und weiß gar nicht, was ich damit machen soll. Gerade wenn man selbstständig ist, gibt es ja eigentlich immer irgendwie was zu tun. Und ja, man muss gucken, wie man das alles unterbekommt, genau.
Zum Thema Selbstständigkeit, ein kurzer Zwischenhack. Du hast mir eben erzählt, dass du noch Teilzeit angestellt bist und quasi ein Side-Business, sagt man das so, eben mit deinen Trainings aufgebaut hast. Wie organisierst du dich da persönlich? Also wie schaffst du das jetzt in dem Fall? Das zusätzlich zur Schwangerschaft, das ist ja auch... Das will ich jetzt nicht sagen, dass es unbedingt Zeit raubt, aber auf jeden Fall Energie. Wie schaffst du das unter einen Hut zu bringen?
Ja, also bei mir ist es, wie du sagst, eben so Teilzeitanstellung auf 20 Stunden, dann die Trainings und dann noch das Hochzeitzeitbusiness, also quasi zwei Standbeine auf selbstständiger Basis plus die Arbeit plus Schwangerschaft. Ich hatte das, nennen wir es jetzt mal Glück, dass die erste Phase der Schwangerschaft, wo man tendenziell ja recht müde und kaputt ist, auf den Lockdown gefallen ist.
Ah ja.
Und das war in dem Fall tatsächlich recht günstig, weil ich halt nicht viel machen konnte und mir da die Zeit dann im Homeoffice so eingeteilt habe, dass ich mich halt auch echt mal hinlegen konnte. Also das war echt super wertvoll. Und ansonsten muss ich auch sagen, dass ich glücklicherweise eine sehr entspannte Schwangerschaft habe und es mich gar nicht so extrem einschränkt. Aber ich habe mir auf jeden Fall mehr Hilfe genommen jetzt in den letzten Monaten, auch gerade was die Hochzeiten angeht. Da bin ich ja dann den ganzen Tag auch immer auf den Beinen und habe mir dann immer eine Assistenz mitgenommen, weil man muss es ja auch echt nicht übertreiben. Und es gehen viele Sachen ja dann auch nicht mehr, ne? Von Tragen, Heben, bergauf laufen, bücken,
Schuhe binden.
Schuhe binden, am Tisch sitzen, je nach Schwangerschaftsgrad, genau. Und ich glaube, ja, also dadurch, dass es eben viele glückliche Zufälle gab, wäre das so mein Tipp, da wirklich Hilfe anzunehmen und es auch die Pausen zu nehmen, wenn man halt eine Pause braucht.
Ja, definitiv. Wie war das dann bei deiner Teilzeitstelle? Ist die dann durch den Lockdown auch weggefallen oder konntet ihr nicht arbeiten oder wie war das? Oder warst du da einfach nur auch im Homeoffice?
Ich war im Homeoffice, also es ging weiter. Aber das war eben echt super, weil ich mir einteilen konnte, wie es gerade gepasst hat. Und dann war auch mal der ein oder andere Mittagsschlaf drin.
Und sagen wir mal vor Corona, was ja jetzt dann an der Stelle einfach mal positiv war, also es muss ja auch mal was Positives haben. Wie hast du das da gemacht? Hast du da vor allem abends gearbeitet oder am Wochenende? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Es ist bei mir so, dass ich quasi einen Tag Präsenz habe in meiner Anstellung. Das ist montags, das ist dann auch immer ein relativ langer Tag. Und dann kommt es ein bisschen drauf an, was für Projekte noch anfallen, ob ich vor Ort sein muss oder den Rest von zu Hause aus machen kann. Und so konnte ich mir das ganz gut einteilen, dass ich trotzdem zu, sagen wir mal, recht normalen Arbeitszeiten immer tätig war und gar nicht so extrem viel dann noch am Abend oder Wochenende machen musste, sondern mir das so ganz gut einteilen konnte. Ja.
Also ist quasi die Situation, im Homeoffice zu sein, eigentlich auch der perfekte Start, sich so ein bisschen in die Selbstständigkeit reinzuwühlen. Ja. Also hat vielleicht Corona da auch ein bisschen was bewirkt, dass mehr Leute im Homeoffice arbeiten und vielleicht dadurch auch mehr Zeit für ein Side-Business erübrigen können.
Ja, ich glaube auch, dass einige, die dann vielleicht in Kurzarbeit waren oder ich habe es auch mitbekommen von manchen, die betriebsbedingt gekündigt wurden, ja, dann mehr oder weniger ins kalte Wasser geworfen wurden und dann auch gesagt haben, jetzt ist es soweit. Ich habe schon lange mit dem Gedanken gespielt, jetzt mache ich es, jetzt traue ich mich. Oder eben aufgrund dessen, dass man dann mehr Zeit hat, dass sie sich überlegt haben, ach komm, jetzt starte ich ein Side-Business und probiere das einfach mal aus.
Ja, richtig cool. Ich finde das echt so schön zu beobachten, wie jetzt gerade auch in den letzten 2-3 Jahren, wo ich mich so ein bisschen mit der Branche beschäftige, immer mehr Frauen, obwohl vielleicht im Schnitt noch zu wenige, aber immer mehr, was ja positiv ist, sich in die Selbstständigkeit wagen und da einfach den Sprung ins kalte Wasser machen und
Ja, ich glaube, es hat auch so ein anderes Selbstverständnis in den letzten Jahren bekommen, weil ich bin auch mit zwei selbstständigen Elternteilen aufgewachsen und da war ja auch immer so das Thema, ne, selbst und ständig und immer parat sein. Und ich glaube, dass da halt auch so ein Mindset-Switch da ist, dass man halt nicht immer erreichbar sein muss und dass man das auch anders hinbekommen kann. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das die ganze Sache auch nochmal attraktiver macht.
Auf jeden Fall, weil es ja auch heutzutage ganz andere Möglichkeiten gibt. Also es kommt natürlich auf die Branche an. Meine Eltern sind auch selbstständig und meine Schwiegereltern auch. Die sind in der Gastro-Branche und das ist natürlich 24/7, ne, was ganz anderes. Aber auch meine Eltern, mein Papa hat eine Kfz-Werkstatt, meine Mama ist da auch mit involviert und es ist auch ein sehr präsenzlastiger Job, sagen wir so. Ja. Also Autos reparieren und Angebote machen und so kannst du halt nicht so gut von zu Hause. Wobei, so einen kleinen Anteil kann man auch von zu Hause machen, das machen die auch. Aber ja, es ist schon, ja, das sind, ist eine andere Welt irgendwie. Und wir haben da echt so mit unserer digitalen Welt den Vorteil, dass es halt sehr flexibel ist, was uns natürlich als werdende Mamas und frisch gebackene Mamas sehr entgegenkommt.
Auf jeden Fall, ja.
Was sind denn so die, oder sagen wir so, was trainierst du? Ich habe dich ja eben als Trainerin vorgestellt. Was trainierst du mit deinen Kundinnen und Kunden?
Wir schauen uns eigentlich immer erstmal den Status quo an. Also was funktioniert denn schon und was funktioniert nicht? Und meistens geht es auch erstmal da um so eine Mindset-Geschichte, weil für ganz viele Selbstständige, gerade die Kreativen, ist es ja so, dass wenn die an Zeitmanagement und Selbstorganisation denken, vielleicht geht es dir da ähnlich, stellen sie ja schon die Nackenhaare auf, ne? Und dann denken sie so, das ist fast genauso schlimm wie Steuer und Buchhaltung. Und eben da den Switch zu machen und zu sagen, hey, es geht gar nicht darum, da eine steife Struktur aufzubauen, sondern Gerüst, das dich unterstützt und das dir das Leben leichter macht und mehr Raum dafür schafft, dass du deine Kreativität ausleben kannst. Weil davor haben ja auch ganz viele Angst. Ne? So, wenn ich mich jetzt damit beschäftige und wenn ich da irgendwie meine Woche plan, das geht nicht, ich bin total kreativ und das möchte ich nicht. Und da fangen wir in der Regel erstmal an, dass wir mal gucken, Mensch, was ist denn eigentlich möglich? Und dann haben auch ganz viele Angst vor diesen ganzen Methoden. Ne? Also das Internet ist ja voll mit Zeitmanagement-Methoden. Und auch das wurde in den letzten Monaten besser. Aber als ich mich so zum ersten Mal mit dem Thema beschäftigt habe, was es da so auf dem Markt gibt, habe ich festgestellt, es gibt fast nur Männer in wahnsinnig schlecht sitzenden grauen Anzügen, die sie wahrscheinlich schon hatten, als wir noch nicht geboren waren, die vor fürchterlichen Hintergründen irgendwelche Präsentationen halten und dass da niemand Bock drauf hat, ist klar.
Ja.
Und ich finde, also ich glaube, man kann sich bildlich ganz gut vorstellen, wenn man so an ein Kochbuch denkt. Und sich überlegt, ich kaufe mir auch kein Kochbuch oder gucke mich bei Chefkoch oder Pinterest rein und habe den Anspruch, dass alle Rezepte, die ich da finde, zu mir passen. Ne? Sondern man geht ja irgendwie rein und guckt so, okay, was kommt überhaupt für mich in Frage? Will ich was Süßes? Will ich was Herzhaftes? Eine Vorspeise? Und dann guckt man so durch und dann findet man irgendwie was, was einen anspricht. Und dann sagt man, okay, gut, probiere ich jetzt mal aus. Und mir geht es zumindest ganz oft so, dass ich mir danach denke, ach, jetzt, das war gut, aber das nächste Mal mache ich es nochmal anders und so tastet man sich so nach und nach an. Und genauso machen wir das auch mit den Methoden fürs Zeitmanagement, dass man halt erstmal guckt, Mensch, was spricht mich denn überhaupt an? Was macht denn für mich Sinn? Und dass man sich eben auch nicht darauf versteift zu sagen, es muss genauso funktionieren, wie es jetzt im Lehrbuch steht, sondern eher zu gucken, das ist ein Rahmen, den kann ich nutzen und ich kann es anpassen, sodass es für mich Sinn
macht. Ja. Man muss sich ja auch viel ausprobieren. Also die kleine Story, die du erzählt hast mit dem, die Kreativen, dass die sich oft vor Struktur oder dem Wort Struktur sträuben, das kenne ich auch von mir. Ich habe da auch erst vor, weiß ich nicht, also noch nicht allzu langer Zeit so ein Mindset Swift oder Switch oder wie sagt man gehabt. Ich habe auch immer gedacht, nee, ich muss voll so free-floating-mäßig in den Tag leben können, um all meine kreativen Sachen auszuleben. Aber ich habe auch irgendwie erkannt, dass manchmal ja genau das Problem ist bei Kreativen. Die haben viel zu viele Ideen. Also mir geht das zumindest so. Wenn ich einen guten Tag habe, kann ich mich auf nichts fokussieren, weil den ganzen Tag Ideen in meinen Kopf schießen. Und das ist vielleicht für manche ein Luxusproblem, aber es kann auch echt ein Fluch sein, weil du halt nicht dazu kommst, dich irgendwie zu fokussieren. Und da muss ich sagen, hat es mir echt geholfen, mich so ein bisschen auch mit der Thematik zu beschäftigen, auch mal auszuprobieren, was funktioniert für mich, ne? Und mir so eine Struktur, aber mit einer gewissen Dynamik zu machen. Ja. Und deswegen kann ich das sehr gut nachvollziehen, was du da gerade eben gesagt hast.
Ja, eben genau diese Dynamik oder auch Flexibilität, das ist halt so wichtig. Und ich halte mich jetzt selber für einen recht strukturierten Menschen und auch für mich ist das wichtig. Also ich liebe meine Wochenplanung und mir da einzutragen, was ich in der Woche mache, aber ich lasse mir auch immer genug Raum dafür, eben zu gucken, okay, auf was habe ich denn jetzt an dem Tag tatsächlich Lust? Und manchmal wacht man ja auf und sagt, okay, also mir geht zumindest manchmal so, manchmal habe ich erst so einen Zahlentag, wo ich auch sage, okay, ich kann eher jetzt vielleicht auch so strategische Sachen machen. Und dann gibt es wieder Tage, wo ich mir denke, ey, nee, heute mache ich lieber was Kreatives, Post vor oder wie auch immer. Und eben einen Rahmen zu schaffen, wo man sagt, okay, ich kriege das alles unter, aber habe trotzdem genug Spielraum, um eben auf die Tagesform einzugehen. Das ist so das Ziel. Ja,
manchmal sind das bei mir auch so Phasen. Also manchmal kann ich auch gut mit Tagesform arbeiten, indem ich einfach morgens gucke, okay, was liegt mir heute? Aber manchmal habe ich auch so Phasen, wo ich durchgängig das Gefühl habe, okay, Kreativität ist tot. da muss ich einfach dann andere Aufgaben machen und dann kommt aber wieder eine Phase, wo nur das Kreative geht. Ne? Und da muss man auch, also da muss ich zumindest dann auch reagieren. Und was auch, ich weiß nicht, ob du da auch schon mal mit Kunden drüber sprichst oder ob das auch Thema ist, bei mir zumindest sehr viel mit dem Thema zu tun hat, ist auch weiblicher Zyklus. Weil ich habe auch ganz stark gemerkt, ne, je nachdem, wo ich in meinem Zyklus bin, schwankt halt mein Kreativitäts- und Energielevel total. Und dementsprechend muss ich auch mein Zeitmanagement anpassen. Also während ich bei hier Eisprung und dieser Phase total das Hoch habe, ne, raus will, da könnte ich halt Trainings geben oder kreative Sachen kreieren oder Vorträge halten, also so energetische Sachen. Und in der anderen Zyklushälfte bin ich eher so ein bisschen in mich gekehrt, auch irgendwie schüchterner, zurückhaltender und brauche auch mehr Zeit tatsächlich für Aufgaben. Viel, viel langsamer kann ich da nur arbeiten. Das ist ja auch die Zeit, wo man sich vielleicht generell nicht so wohl fühlt, ne? Also das spielt bei mir, habe ich gemerkt, auch tatsächlich eine ganz große Rolle.
Ja, total. Und das merkt man halt auch, wie individuell das bei jedem ist. Deswegen ist es total schwierig zu sagen, mach das so und so, weil das funktioniert für jemand anderen, weil es wird, man kann es sich anschauen, man kann es testen, aber es wird nicht in genau der Form für dich funktionieren. Und auch so das Level so innerhalb des Tages. Ne? Auch viele Kreative sind ja eher Nachtmenschen. nicht alle, aber du lachst, vielleicht geht es dir da auch so.
Ah, mal so.
ja, jetzt ist wahrscheinlich alles ein bisschen anders. Aber ich bin zum Beispiel der totale Morgenmensch. Also ich habe gar keinen Stress damit, früh um 6 aufzustehen, einen Kaffee zu trinken und mich direkt an die Arbeit zu setzen. Dafür bin ich am Abend zu nichts zu gebrauchen. Mhm. Ja, wenn mir da meine Fotografin, Freunden erzählen, die haben bis nachts um 3 Fotos bearbeitet, das ist für mich unvorstellbar. Also das haut für mich echt überhaupt nicht hin. Und viele Nachtmenschen haben dann aber das Gefühl, im Vergleich zu Morgenmenschen unproduktiv zu sein und dass sie ja nichts schaffen und sie kriegen ja nichts hin und sie liegen ja den halben Tag im Bett. Ja, aber ich liege auch den halben Tag im Bett, nur die andere Hälfte. Also sich auch davon so ein bisschen frei zu machen, auch von den Vorgaben, die einem so die Gesellschaft gibt. Ne? So, man muss morgens aufstehen und bis mittags schon alles geschafft haben. Ist halt Quatsch. Wenn man das abends viel besser machen kann, dann warum sollte man das nicht machen? Vor allen Dingen, wenn man es selbstständig ist.
Ja, deswegen sind ja auch, finde ich, diese klassischen 9-to-5-Jobs in der Kreativbranche einfach total veraltet. Also mein Freund, der hat auch, er ist angestellt immer noch, hat vorher auch in einer Kreativagentur gearbeitet oder Werbeagentur nennt man das auch, glaube ich. Und klassische Bürozeit, aber die Hälfte des Tages besteht dann halt nur aus Kaffee trinken und irgendwie Schwätzchen halten. Und dann fühlt man sich ja selber so unproduktiv, obwohl man eigentlich vielleicht in den 4 Stunden, in denen man Gas geben konnte, dann schon alles geschafft hat, was andere vielleicht auf 10 Stunden strecken würden. Also es ist total individuell, aber ich fand es zum Beispiel schon immer schwierig, 8 Stunden am Stück zu arbeiten. Da bin ich überhaupt nicht der Typ für. Also ich bin eher so ein Mensch, morgens ein Päckchen, dann vielleicht nochmal früh nachmittags. Nachmittagessen habe ich aber meistens auch ein Nachmittagstief. Und dann geht es halt gegen Abend wieder los, dass es vielleicht in Summe auf 6-7 Stunden kommt, die ich wirklich produktiv sein kann. Aber 8 Stunden niemals. Vor allem nicht am Stück. Das ging bei mir gar nicht.
Und auch das ist sowas, ne? Es wird einem ja immer irgendwie vorgelebt, ne? 8 Stunden oder noch mehr oder dann teilweise in den Agenturen 10, 11, 12, je nachdem. Aber es geht ja nicht darum, wie viel Zeit man da den Hintern auf dem Stuhl breit sitzt, sondern was man letzten Endes in der Zeit schafft. Und
definitiv.
Braucht man so ein gewisses Umdenken dazu, glaube ich, ja.
Und dafür hilft, glaube ich, echt das Mama werden, weil man plötzlich seine wenige Zeit sehr, sehr effektiv nutzen muss. Und es gibt noch Tage, da bin ich unheimlich frustriert, wie heute. Ich wollte heute so viel machen, ich habe nichts geschafft. Aber es gibt auch andere Tage, da weiß ich, ich habe eine Stunde, weil wir das irgendwie abgesprochen haben. Mein Freund kann später anfangen, ich kann früher aufstehen. Irgendwie kommt diese Stunde zustande oder diese 2 Stunden vielleicht auch mal. Und dann schaffe ich so viel, wie ich manchmal früher nicht in der Woche geschafft habe. Das ist total verrückt. Da weiß ich genau, hier Podcast, hier Interviews klar machen, dann eine Webseite noch das und das. Und zack, zack, habe ich richtig viel abgearbeitet. Man schraubt natürlich auch so ein bisschen den Anspruch runter oder den Perfektionismus, was aber, finde ich, eigentlich immer erstmal positiv ist. Mhm. Und also gib mir noch 3-4 Jahre, dann bin ich Meister meines Gebiets hier.
Ja, aber es ist ja echt oft so, ne? Wenn es dann in einer gewissen Zeit funktionieren muss, dann schafft man das auch. Und da gibt es ja auch Methoden zu, ne? Dass man sagt, okay, ich stelle mir jetzt einen Timer und arbeite jetzt produktiv in der und der Zeit.
Ja.
Und offensichtlich funktioniert es. Und ich glaube halt, oder ich tue mir immer schwer, wenn man so Zeit dann künstlich verknappt. Aber wenn halt tatsächlich diese Deadline da ist, das heißt jetzt diese eine Stunde, bei mir ist es jetzt gerade so, dass ich halt weiß, okay, diese Geburt kommt, sie wird kommen. Ich muss davor auf jeden Fall noch die und die Sachen, oder ich möchte die Sachen auf jeden Fall noch erledigen. Dann schafft man das auch, weil
das habe ich schon ganz früh trainiert. Also das war bei mir schon die ganze Schulzeit so, wenn ich wusste, ich habe immer bis zum letzten Drücker gewartet mit dem Lernen oder mit Hausaufgaben oder allem und habe die dann meistens auch in, der kürzesten Zeit knapp vorher gemacht. Ich habe zum Beispiel auch meine Bachelorarbeit in 2 Tagen geschrieben, weil ich einfach vorher nicht den Hintern hochbekommen habe, um das zu machen. Ich bin auch in Urlaub gefahren, ganz entspannt. Ich hatte immer meine Sachen so pseudomäßig dabei und habe dann tatsächlich, als ich wiederkam, 2 Power-Tage wirklich von morgens bis tief in die Nacht in der Bibliothek gesessen und wirklich total am Zahnfleisch diese Bachelorarbeit runtergeschrieben. Es war die Hölle. Es waren, glaube ich, die schlimmsten 2 Tage meines Lebens. Aber ja, es hat geklappt und es war auch trotzdem ein gutes Ergebnis. Also da frage ich mich, ob es besser geworden wäre, wenn ich mir eben 3-4 Wochen genommen hätte. Wahrscheinlich nicht, ne?
Ja, also tatsächlich war es bei mir immer so, dass ich, oder es rollt oft noch so, dass es mir leichter fällt, früher anzufangen, wenn ich noch nicht so den Druck habe. Und dann kann ich so ein bisschen vor mich hin prödeln und fange dann irgendwann später wieder an und mache damit weiter. Aber damals, als ich noch in der Schule war und noch viel Zeit hatte, also im Nachhinein betrachtet ist es ja eigentlich unglaublich, ne, wie viel Zeit man da hat, da habe ich halt auch letzten Endes so viel Zeit vergeudet, weil ich Sachen doppelt gemacht habe, weil sich halt dann Sachen auch nochmal ändern kurzfristig. Mhm. Also da habe ich auch gelernt, dass es oft besser ist, tatsächlich Sachen dann auch kurzfristiger zu machen.
Ja.
Das muss für mich jetzt, also das wäre noch nicht so meins, so 2 Tage davor. Aber dass es manchmal auch nicht so gut ist, zu früh anzufangen oder eben auch dass Perfektionismus einen eher ausbremst, als dass es einen weiterbringt.
Das kenne ich zum Beispiel auch von meinen Jobs. Es gibt ja so Leute, also von meinen Marketing-Jobs, wo ich auch mal in Teilzeit und so gearbeitet habe in Unternehmen. Es gibt ja so Leute, so Chefs, die quasi alles, was an To-Dos anfällt, erstmal per E-Mail schicken, machst du bitte das, das, das und das. Und am Anfang machst du das alles sofort und merkst dann irgendwie aber einen Tag später, oder kriegst dann einen Tag später irgendwie die Nachricht, nee, hat sich erledigt, du hast aber schon Zeit aufgewendet, das zu machen. Mhm. Und da habe ich auch gelernt, nee, weißt du was, ich lasse die Sachen so lange liegen, bis sie richtig dringend werden. Bis er im Zweifel nochmal nachfragt oder bis ich weiß, okay, bis da und dahin muss es definitiv fertig sein. Weil sich so viel auf diesem Weg von, kannst du mal darüber gucken, ändern kann. Es kommt natürlich immer ein bisschen auf die Person und auf das Unternehmen an. Aber es war so meine Erfahrung, dass man erstmal einen Moment wartet, das sacken lässt und dann nochmal vielleicht die Prioritäten sortiert, ob das jetzt wirklich wichtig ist. Weil es einfach so Personen gibt. Ich bin auch so, ne, wenn ich jetzt jemanden hätte, den ich so delegieren könnte, würde ich auch sagen, machst du mal das. Und würde wahrscheinlich erst im Nachhinein merken, vielleicht ist das und das gar nicht so wichtig, sondern wir müssen beide irgendwie den Fokus finden auf die wichtigsten Aufgaben.
Ja, Ja, es ist auch eine Erfahrung aus meiner Agenturzeit. Ich war da ein paar Monate in der Eventagentur. Und wenn man der Kollege ist, der da sehr schnell ist mit dem Abarbeiten, ist man letzten Endes meistens auch der, der wesentlich mehr arbeitet als die anderen.
Das stimmt.
Weil man hat es ja dann schon erledigt. Also ist ja quasi wieder Raum frei, um was anderes zu machen. Es hat auch ein bisschen gedauert, bis ich das durchschaut habe, dass man vielleicht die ein oder andere Sache einfach mal liegen lässt, weil sonst ist man selber irgendwie nur noch am Rüdeln. Ist auch was anderes, wenn man es für sich selber macht, aber das war tatsächlich dann auch eine Erkenntnis im Angestelltentum, wo ich mir dachte, ach, so läuft das also.
Ja. Okay. Ja. Und das ist ja echt immer so im Angestellten-Dasein, dass man da immer so vergleichen muss, ne, wie viel arbeitet jetzt der, wie viel arbeitet der, kriegt der vielleicht mehr Geld als ich, obwohl ich eigentlich viel mehr mache. Und deswegen finde ich, ich muss sagen, da habe ich überhaupt gar keine Lust mehr drauf, auf dieses Vergleichen, auf dieses sich für jemand anderen abzurackern. Also ich liebe das, anderen Leuten zu helfen und auch die zu inspirieren und auch Zeit für andere aufzuwenden. Aber wenn man halt weiß, dass es sinnvoll ist und wirklich was bringt, und im Angestellten-Dasein hat man ganz oft das Gefühl, nee, das hat doch jetzt überhaupt gar keinen Sinn.
Ja, ich verstehe, vor was du meinst.
Ja.
Total.
Ja. Ja, wollen wir vielleicht, oder hast du vielleicht Lust, dass wir, also in erster Linie du, vielleicht mit meinen Ergänzungen, einfach mal so ein paar Methoden und Tricks und Tipps zusammentragen rund um das Thema Zeitmanagement für alle, die wenig Zeit haben, dass wir so eine Art Toolkiste, Baukasten hier so bereitstellen, und wer da eben dann tiefer möchte, kann sich dann entweder gerne an dich wenden vermutlich oder eben vielleicht auch mal auf deiner Webseite stöbern oder sich halt anderweitig darüber informieren.
Genau.
Dass wir so einen kleinen Überblick.
Genau, ein paar Sachen vorstellen, die ich gut finde und die erfahrungsgemäß gut funktionieren, und vielleicht hast du ja schon Erfahrung damit gemacht und kannst sagen, wie es für dich war. Also ja, wie schon gesagt, es ist halt super, super individuell, und nur weil ich jetzt finde, dass das gut klappt oder weil es vielleicht auch bei dir geklappt hat, muss es nicht bei allen anderen funktionieren. Aber mit den Sachen habe ich echt ganz gute Erfahrungen. Und es hat noch nicht unbedingt was mit Zeitmanagement zu tun, aber oft hat man ja die Situation, dass der Kopf komplett voll ist und man sich so denkt, fuck, was tue ich hier eigentlich gerade? Es sind so viele Sachen, ich weiß überhaupt nicht, wo ich anfangen soll. Und da ist so ein klassischer Braindump super hilfreich und befreiend. Also dass man sich hinsetzt und sagt, okay, ich schreibe jetzt einfach mal alles auf, was mich beschäftigt, was ansteht, was irgendwie meine Gedanken bindet, und hat dann eine Basis mit meistens recht vielen Punkten drauf, aber mit der man dann weiterarbeiten kann und von der aus man dann sagen kann, okay, da kann ich jetzt priorisieren, kann Sachen vielleicht auch streichen, vielleicht auf die lange Bank schieben oder Sachen, die dann halt auch oft dringend sind.
Ja, also das finde ich auch immer sehr hilfreich.
Einstieg.
Eine kurze Zwischenfrage, machst du sowas digital oder analog?
Tatsächlich mache ich sehr gern analog. Also ich mische immer so ein bisschen, aber manche Sachen, da brauche ich einen Zettel und einen Stift für.
Ja, das sagen ja echt total viele. Es stimmt auch, ich mache das auch, wenn es so richtig dringend ist, aber ich bin echt in den letzten Monaten und auch im letzten Jahr so richtig zur digitalen Planung übergegangen.
Ja.
Aber,
welche Tools nutzt du da?
Ich nutze mittlerweile, also ich bin ja jetzt gerade in der Elternzeit, aber vorher habe ich A-Work genutzt als Projektmanagement-Tool. Ich bin aber mittlerweile, und das habe ich mir so in meinem Mutterschutz angelegt, bei Notion. Das ist ein Notiz-Tool, prinzipiell auch ein Projektmanagement-Tool, in dem du alles machen kannst. Und ich habe mir da wird es auch in nächster Zeit noch mehr Content von mir zu geben, weil das gerade mein Leben ist. Ich liebe das total. ich habe mir da ein Live-Wiki aufgebaut, also quasi eine Übersichtsseite mit verschiedenen Dingen, die ich tracken kann. Und da kann ich alles reinschreiben, egal ob ich Weihnachtsgeschenke für mein Baby suche oder ob wir eine Reise planen, mein Freund und ich, dann gibt es natürlich da eine geteilte Seite. Aber auch alles, was mit Business zu tun hat, ist halt eben da drin. Und das nutze ich gerade eigentlich für mein gesamtes Leben. Da habe ich jetzt gerade so alles vereint, was ich richtig, richtig alles toll finde.
Sehr gut. Ja, man hört, dass du da sehr begeistert von bist, auf jeden Fall.
Ja, auf jeden Fall. Und ansonsten halt kommt natürlich auf die Branche an. Also Instagram-Planung mache ich nicht. Ich plane ja nicht im Moment, aber ich nutze prinzipiell Planoly, wie die meisten auch, was die meisten kennen. Was habe ich noch an Projektmanagement-Tools? Ich glaube, so unser wichtigstes Tool auch in der Familie sind einfach die iCloud-Kalender, also die Kalender von Apple, weil wir alle Apple-Geräte haben. Es funktioniert wahrscheinlich auch genauso mit dem Google-Kalender, wo wir dann einfach uns Kalender teilen, damit die Zeit auch irgendwie klar ist, in der ich was machen will. Da sehe ich, wann er Meetings hat, sodass das einfach ein bisschen flüssiger von der Hand geht. Und die sind natürlich synchronisiert, ne, auf allen Geräten, was irgendwie schon das Leben erleichtert, finde ich. Ja. Nichtsdestotrotz finde ich auch immer noch schön, irgendwie so einen analogen Planer zu haben, wo man da irgendwie mal ein bisschen drin rumkritzelt und irgendwie was verzieren kann. Das ist ja dann bei Kreativen auch immer so ein, ja, so ein Must-Have. Aber das, also die digitalen Tools erleichtern mir das Leben, und das andere, finde ich, ist eher so ein bisschen für Achtsamkeit und Zeit, die man sich bewusst nimmt, so einen analogen Kalender auszufüllen. Genau.
Ja, ich habe auch die Kombi aus digitalem Kalender. Es ist halt auch so viel einfacher, ne, wenn man dann was verschieben muss oder gerade um es zu teilen. Also da könnte ich es mir ohne auch gar nicht mehr vorstellen. Und den analogen Kalender nutze ich für die Wochenplanung.
Ja, das ist auch schön. Das ist
auch eben immer echt wichtig. Und da gibt es bald auch einen, der genauso ist, wie ich es mir vorstelle, weil da bin ich auch schon ewig auf der Suche. Und mit der Lisa Scheite, die kennst du, glaube ich, auch.
Ja, ah ja, stimmt, habe ich, glaube ich, gelesen. Ach, cool. Ja. Da freue ich mich.
Das so zu machen, wie wir es beide richtig gut finden.
Ja, und, cool.
Genau, also aber das wäre quasi eigentlich auch schon mein nächster Tipp. Also ich finde eine Wochenplanung super hilfreich.
Ja.
Und wie auch vorhin schon angedeutet, also es geht jetzt gar nicht darum, dass ich dann wirklich am Dienstag um 9 Uhr das mache, was ich mir da eingetragen habe, sondern eher um so einen Überblick zu haben, was steht die Woche an, was hat Priorität, was für Projekte müssen vielleicht abgeschlossen werden, und auch da eben immer so in der Kombi mit dem digitalen Kalender finde ich das super hilfreich und mache das eben immer am Sonntag. Ich reflektiere dann auch, wie war die Woche davor, was lief gut, was lief nicht so gut, was ist vielleicht noch offen und muss mit in die nächste Woche übertragen werden. Und das, also ich könnte es mir ohne Wochenplanung tatsächlich gar nicht vorstellen.
Ja, das ist echt cool. Das machen wir auch seit einiger Zeit. Also gerade seit das Baby auf der Welt ist, auch immer sonntags. Weil sonntags natürlich so, ja, die Woche vorbei ist, die neue Woche anfängt. Aber auch, weil man sich da vielleicht auch mal bewusst Zeit dafür nehmen kann. Und wie gesagt, wir planen dann auch unsere gemeinsame Woche, so als Familie, gucken auch, was für Babytermine stehen an, und dann eben, was jetzt ganz neu ist und was mir natürlich wichtig ist, dann eben zu gucken, wo sind Freiräume und Lücken für mich, ne? Also wo kann ich mich irgendwie einnisten? Und dann ist es für mich auch wichtig, habe ich festgestellt, dass ich dann nicht nur sage, okay, hier habe ich eine Stunde, sondern dass ich dann auch genau weiß, in der Stunde möchte ich das und das machen. Selbst wenn ich es dann im Endeffekt nicht fertig bekomme oder dann doch was anderes mache, aber wenn man dann nur diese Stunde hat und man muss dann erst die Aufgabe suchen, das vertrödelt halt schon viel zu viel Zeit, ne? Und deswegen ist das für uns auch echt so ein Game Changer mit der Wochenplanung.
Ja, und also da habe ich auch echt super Erfahrungen mit meinen Kundinnen und Kunden, weil halt viele davor auch sagen, ja, woher soll ich denn am Sonntag wissen, was ich irgendwie am Donnerstag machen will, und ich bin super kreativ und das engt mich nur ein. Und bis jetzt hat jeder, der es dann ausprobiert hat, gesagt, Mensch, das ist echt cool. Und wie gesagt, man kann sich ja immer noch Raum für Flexibilität lassen, aber einfach auch schon, dass sich im Vorfeld Gedanken darüber gemacht zu haben, wie du auch sagst, ich will an dem Tag das machen und muss dann nicht morgens erst anfangen, mir zu überlegen, ja, von meiner To-Do-Liste mit den 100 Punkten, was nehme ich denn jetzt heute? Ja. Sondern schon mal so eine Vorauswahl zu haben und auch zu wissen, was ist jetzt relevant, aber auch auf dem Schirm zu haben, was steht eben privat an, weil das fällt ja bei so vielen Selbstständigen auch hinten runter, ne?
Ja.
Die dann immer zuerst anfangen, bei der privaten Zeit, bei den Treffen mit Freunden zu kürzen, und wenn man sich das bewusst einteilt und dann auch sagt, nee, das ist, da habe ich einen Termin drin, das mache ich, und diese Termine in der Freizeit, aber auch die Termine mit sich selbst dann ernst zu nehmen, das ist auch immer was nicht ganz so einfach ist am Anfang, das macht wahnsinnig viel aus.
Ja, das stimmt. Ich habe das auch am Anfang, als ich so in die Selbstständigkeit gestartet bin, echt total vernachlässigt. Aber mittlerweile nehme ich auch die Termine, also selbst wenn es nur ein Kaffee-Date ist, kommt es in den Kalender, als wäre es halt irgendwie ein wichtiger Business-Termin, damit es halt einfach feststeht. Weil im Endeffekt sind das genau die Dinge, die wir ja auch brauchen und die uns ja auch weiterhelfen. Weil selbst wenn ich dann einfach irgendwie ein Problem habe, mit dem ich nicht weiterkomme, wir sitzen alle in unserem Homeoffice und haben nicht so wie eben in einer großen Agentur dann vielleicht mal zwischendurch einen Gesprächspartner, ne? Und kann das dann irgendwie mit einer Freundin zwischendurch mal besprechen oder einfach mal auf andere Gedanken kommen kurz, dann hilft mir das eigentlich enorm weiter, auch an meinen Aufgaben ja weiterzukommen. Das finde ich total wichtig.
Ja, finde ich auch. Und ich liebe es auch, mit Zeitblöcken zu arbeiten, was man ja mehr oder weniger automatisch macht, wenn man mit einem digitalen Kalender arbeitet, weil es ja, ich glaube, fast immer voreingestellt eine Stunde, oder das kann man wahrscheinlich selber einstellen. Ich habe es einfach bei der Stunde belassen und passe es dann, je nach Aufgabe an, weil man sich einfach nur so viel vornimmt, wie halt in so einen Tag reinpasst.
Mhm. Ja, definitiv.
Und auch da macht es natürlich Sinn, noch Puffer zu lassen oder, ne, weil viele am Anfang auch sagen, ja, woher weiß ich denn, wie lange ich denn jetzt für die Aufgabe brauche? Das ist auch eine Sache, wo man lernt und Erfahrungen sammelt, aber es ist halt zumindest schon mal begrenzter, als wenn man einfach eine To-Do-Liste hat, weil die sind ja sehr geduldig und da kann man wahnsinnig viele Punkte untereinander schreiben. Und das ist ja auch so ein frustrierendes Gefühl, wenn man diese Liste nie fertig bekommt.
Ich glaube, ich habe noch nie eine fertiggestellt.
Ja, und spätestens, wenn man sie dann wieder von vorne anfängt, weil ja eigentlich schon so viel davon durchgestrichen war, ist dann halt so eine Wochenplanung, wo man sagt, okay, ich habe das jetzt mit den Zeitblöcken so eingeteilt und ich schaffe das dann wesentlich befriedigender, es halt nur ein Ausschnitt von dieser To-Do-Liste.
Auf jeden Fall. Ja, ich mache das auch immer so, ich schreibe dann auf die To-Do-Liste, was ich gemacht habe und hake das dann anstelle das was ich...
Das ist gut fürs Gefühl.
Ja. Genau. So ein bisschen Selbstveräppelung, aber
aber wenn es funktioniert.
Positive Bestärkung, ja.
Also deswegen lieben ja auch viele das Schreiben so mit Stift und Papier, weil man es dann halt durchstreichen kann. Es ist nicht das Gleiche, wie es abzuhaken irgendwie in einem Tool oder so.
Das stimmt, definitiv. Aber man kann es auch sehr gut, finde ich, parallel nutzen. Also wenn man so eine grobe Übersicht auf dem Computer oder auf dem Smartphone oder wo auch immer hat, also digital, ich mache trotzdem noch zweigleisig, dass ich dann trotzdem irgendwie die wichtigsten Dinge doch nochmal auf eine Liste und das dann irgendwie durchstreiche und auch irgendwie dieses Gefühl zu haben, irgendwie was richtig zu schreiben mit der Hand und auch irgendwie kritzeln zu können. Ich liebe kritzeln. Das finde ich sehr, 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 sehr wichtig oder auch ja irgendwie befriedigend, sagen wir so.
Total. Ja, ich glaube auch, da muss man so seinen Weg finden. Manche sind ja total digital und sagen, das funktioniert voll gut für sie. Aber es ist auch, ich würde sagen, 90% machen das gemischt und haben verschiedene Sachen. Und ich muss auch sagen, ich bin eigentlich immer so ein bisschen toolfaul. Ich meine, klar, ich habe einen Online-Kalender und ich nutze auch Planoly und Order Later und To-Do-Listen. Also ich habe dieses ehemals Wunderlist. Heißt jetzt Microsoft To Do. Aber bei ganz vielen Tools bin ich zu faul, mir die anzulegen, weil ich mir denke, boah, wie lange das jetzt dauert. Also ich habe mir auch A-Work angeguckt und das ist ja echt ein tolles Tool und ich dachte mir so,
ja, man muss
jetzt alles drin habe.
Dass die Schwierigkeit bei den Tools ist halt, dass man sehr oft neue Sachen findet. Man findet immer wieder neue Tools und man muss irgendwann aber sagen, okay, nee, ich bleibe jetzt bei einem. Weil eigentlich ich habe mich eine Zeit lang nur damit beschäftigt, Tools zu testen und meine Daten vom einen in das andere Tool zu übertragen, weil mir dann eine Funktion bei dem einen Tool besser gefallen hat. Da muss man echt dann irgendwann mal sagen, nee, ich gucke mir jetzt nichts mehr an, ich bleibe jetzt bei dem. Weil das ist auch ein Zeitfresser, definitiv.
Absolut. Ja, ich habe neulich mit einer Kundin gesprochen, der es genauso ging. Die sagt, sie ist auf der Suche nach dem perfekten Tool und testet. Und auch, das ist ein Zeitfresser letzten Endes und bringt einem dann nicht wirklich weiter. Ja. Und vielleicht ist dann trotzdem eine schnöde Excel-Liste oder Notizbuch einfacher, als sich jedes Mal in ein neues Tool reinzudenken.
Auf jeden Fall. Ja, ich glaube, der Schlüssel liegt auch manchmal in der Einfachheit. Eigentlich muss das total easy sein und total intuitiv. Und für manche ist es eben das Tool XY, aber wenn es das nicht ist, bevor man sich da irgendwie wo man da so viel Zeit rein verschwendet, einfach irgendwie einen Notizblock nehmen oder vielleicht auch einen digitalen Notizblock. Auch da kann man ja ganz einfache Notizen anlegen.
Ja.
Also irgendwie erstmal einfach denken und dann vielleicht das Ganze langsam ausweiten, als direkt irgendwelche Teamstrukturen anzulegen in irgendwelchen Tools, obwohl man noch gar kein Team hat oder sowas. Das habe ich immer gemacht. Weil ich dachte immer, ja, bald hast du irgendwie 10 Mitarbeiter. Da wollte ich das auch noch unbedingt, habe dann aber gemerkt, nee, eigentlich möchte ich lieber alleine bleiben. Aber ich habe mir immer Teamstrukturen angelegt.
Nee, aber ich finde auch, das ist ein total wichtiger Tipp. Je einfacher es ist, desto besser. Und ich mache tatsächlich so, so viel mit Excel.
Ja.
Also auch so die Social-Media-Planung, bevor ich dann die Posts anlege, mache ich mit Excel, wo ich mir dann halt irgendwie angucke, okay, ne, was für Abstände und dann schon mal so Themen angelegt und so eine super simple Tabelle, aber es funktioniert.
Ja, auf jeden Fall. Ich beneide immer die Leute, die mit Excel gut umgehen können, weil da gibt es ja echt so viel, was man machen kann. Ich kann das nicht. Ich bin dann absoluter, total aufgeschmissen.
Ja, aber also das was ich mache, kannst du, glaube ich, auch. Also es ist tatsächlich sehr basic, was ich mache.
Sehr basic. Aber da kann man ja echt die dollsten Dinge mitmachen. In dem Unternehmen, wo ich war, da mussten wir auch immer unsere Reportings über Excel machen. Und ich habe da immer so, ich wusste nicht mal, wie man da einen Rahmen um die Tabelle machen kann. Und hatte dann so eine Kollegin, die da die krassesten Listen gebaut hat mit irgendwie, wenn du hier was eingibst, dann ändert sich da unten in der Summe was. Und also es war für mich total, als wäre mir irgendwie der Heilige Gral gezeigt worden. Aber ich habe dann beschlossen, weißt du was, beschäftigst dich schon mit so vielen Dingen. Lass die Excel-Experten Excel-Experten sein.
Genau.
Ja, cool.
Ja, aber das sind so Basics, die echt voll gut funktionieren. Und was ich auch super hilfreich finde, ist die 5-Minuten-Regel, die man in zweierlei Varianten nutzen kann. Eine ist, dass man sagt, okay, Sachen, die man innerhalb von 5 Minuten oder weniger erledigen kann, macht man direkt und schreibt sie gar nicht erst auf. Ja, vielleicht so am Feierabend, dass man nochmal sich überlegt, so komm, jetzt rocke ich da nochmal so die paar Kleinigkeiten runter und dann ist gut. Und auf der anderen Seite ist es auch ein ganz guter Weg, wenn man so am Prokrastinieren ist, ne, und sich so denkt, das ist so eine Riesenaufgabe, ich will das eigentlich nicht machen. Wenn man sich dann sagt, okay, ich mache jetzt nur 5 Minuten, fange ich jetzt mal damit an und danach wäre es auch okay, wenn ich wieder aufhöre damit. Und das hilft total, um reinzukommen. Und ja, in der Regel bleibt man dann halt doch dabei, weil man sich dann denkt, ey, jetzt habe ich schon mal damit angefangen, jetzt kann ich damit auch weitermachen. Aber es hilft oft, um so über diese Hürde drüber zu kommen.
Ja, das stimmt.
Und zu sagen, okay, ich starte jetzt einfach mal damit.
Ach cool, das kannte ich noch gar nicht. Das werde ich morgen direkt machen. Da fällt ja auch sowas unter wie Müll rausbringen und Briefe zur Post bringen, das schiebe ich auch immer ewig vor mich. Also Müll bringt dann meistens mein Freund raus, aber nicht, dass es hier total stinkt. Nee, so ist es nicht, aber so vom Prinzip her, ne, diese Aufgaben oder irgendwie Pakete zur Post bringen, das dauert eigentlich nicht lange, aber ich hasse es.
Ja, oder auch so Nachrichten beantworten, ne?
Ja.
Dann nochmal sich irgendwie am Abend hinzusetzen und einfach nochmal durchzugehen, okay, was sind denn jetzt noch für Nachrichten da, auf die ich nochmal antworten muss? Und gerade auch in so Gruppen oder so, gibt es ja dann echt Leute, die sich dann aufschreiben, ich muss da noch irgendwann in der Gruppe antworten. Ja, mach einfach und dann ist erledigt.
Ja, oder da finde ich auch den Tipp ganz gut, oder lass es, weil im Zweifel werden sich die Leute nochmal bei dir melden, wenn es wichtig war.
Ja, genau.
Das finde ich, muss man auch total lernen. Das ist auch so ein bisschen mein Problem, es immer allen recht machen zu wollen, immer allen antworten zu wollen. Ich entschuldige mich, wenn ich mich nicht melde, aber ich lerne gerade ganz, ganz bewusst Nein zu sagen oder mich einfach nicht zu melden. Es gibt sowohl auf Instagram als auch per E-Mail oder, verschiedenste andere Wege, die einen erreichen, WhatsApp, whatever, immer wieder Leute, die auch viel Zeit von einem einfordern. Also gerade auch auf Instagram sind immer wieder Fragen, die mich halt unheimlich lange in der Beantwortung kosten würden. Manchmal schicken mir Leute wirklich so ungefragt, ohne dass vorher ein Gespräch da war, irgendwie so 10 Sprachnachrichten untereinander. Und ich bin eigentlich, ich muss ja zugeben, Sprachnachrichten sind meine Hassliebe. Ich verschicke sie gerne, aber ich höre sie nicht gerne ab. Also ich bin auch immer gerne dabei zu sagen, ich muss dir mal schnell eine Sprachnachricht schicken, weil hier mit Baby in der einen und Pfanne und Topf in der anderen Hand, geht's nicht anders. Aber ja, es frisst halt unheimlich viel Zeit. Und dann muss ich dann auch einfach sagen, ey, sorry, ich habe gerade keine Zeit, das zu hören. Kannst du mir das nochmal in Stichpunkten zusammenfassen? Das sind dann so meine kleinen Tricks, wo ich langsam reinkomme und dann auch kein schlechtes Gewissen mehr habe, das zu sagen. Und die meisten Leute reagieren auch total verständnisvoll und sagen dann, hey, ja klar, sorry. Meistens ist es so, sind so lange Sprachnachrichten auch noch ein bisschen Selbsttherapie, dass da jemand sich einfach mal seinen Frust oder seine Probleme von der Seele reden musste, aber es auch einfach kurz zusammenfassen kann, was mir dann wiederum Zeit spart. Und
total.
Das wird halt jetzt immer wichtiger, ne?
Ja, verstehe ich. Also, und auch, also was ich jetzt auch immer wieder sehe, wie viel Zeit ich am Anfang auch mit Beiträgen und so verschwendet habe, weil ich habe es dann nochmal jemanden geschickt, um dann nochmal drüber zu gucken. Und es war jetzt erst vor kurzem, wo du einen Post hattest, wo du ja dann danach noch irgendwie gesagt hast, so, hey krass, mir ist der Tippfehler gar nicht aufgefallen. Und selbst als du es geschrieben hattest, ich habe es mir dreimal durchgelesen, bis ich den fehlenden Buchstaben gefunden habe. Und ne, es soll jetzt nicht heißen, dass man sagt, bin so ein Komma-Hampel, wo ich mir gedacht habe, oh Gott, es muss jedes Komma in dem Blogbeitrag richtig sitzen. Also es soll nicht heißen, dass man da total auf die deutsche Rechtschreibung und Grammatik pfeift, aber in der Regel
fällt es keinem auf.
Richtig.
Und wenn es auffällt, dann ist es ja auch schön. Ne? Also ich bin auch immer dankbar dafür, wenn mir jemand sagt, ey, hier hast du aber irgendwie Bockmist gebaut.
Ja.
Ich lösche es dann aber trotzdem in der Regel nicht, weil ich einfach mittlerweile sagen muss, das, was uns an, auch gerade in dieser Online-Marketing-Welt, an Content-Creation abverlangt wird, ist ja schon ein enormes Pensum. Also vielleicht erlegen wir uns das auch selbst auf, aber du musst halt ständig präsent sein, sonst bist du halt schnell gar nicht mehr sichtbar. Zumindest nicht, wenn du frisch startest irgendwie. Also ich war jetzt auch mal 6 Monate offline, das war auch okay. Es hat mich dann auch vielleicht keiner vermisst, vielleicht doch, ich weiß es nicht. Aber ich glaube, gerade am Anfang ist es halt wichtig, dass du halt eine gewisse Präsenz zeigst, damit du überhaupt in die Köpfe der Leute reinkommst. Aber was das eine Content-Masse ist, was wir jeden Tag an Inhalten rausgeben, das ist ja so viel. Also wenn ich überlege, ich teile an einem Tag eine Podcast-Folge, einen Post, dann kommt zwischendurch mal noch ein Blogpost, dann mache ich noch irgendwie 5 Minuten Stories am Tag. Das ist so viel. Da hat doch keiner die Zeit, das akribisch zu überprüfen. Es sei denn, es handelt sich jetzt um, keine Ahnung, Microsoft oder Apple oder so, wo dann halt ganze Teams dahinter sitzen. Aber ich finde, irgendwie muss man da auch mal die Kirche im Dorf lassen und da so ein bisschen seinen eigenen Anspruch runterschrauben, damit man überhaupt sich nicht selber so in seinem Flow blockiert.
Ja, und das ist halt auch wieder ein Zeitfaktor, ne? Wenn man da wirklich das dann noch jemandem schickt und der guckt nochmal drüber oder keine Ahnung, oder das dann 15 Mal liest und am Ende veröffentlicht man es nicht, weil man irgendwie doch Schiss hat, dass es nicht passt. Verschwendet man ja so viel mehr Zeit, als wenn man es dann einfach raushaut. Und also ich muss auch sagen, es ist auch so meine Erfahrung, jetzt irgendwie gerade mit den Stories, ist es natürlich immer schön, wenn man das alles schön gestalten kann, aber oft haben die meiste Reichweite, die einfach ziemlich plain sind und geradeaus und ohne viel Schnörkel.
Ja, definitiv. Das habe ich auch, glaube ich, eben nochmal irgendwie so in der Art gesagt. Ich traue der Zeit auch ein bisschen nach, als ich noch in meinen Stories so kleine Sticker machen konnte und irgendwie Zeit hatte, die noch ordentlich zu branden, was ja auch schön ist. Also ich gucke mir das auch gerne an, wenn Leute das machen. Ich finde das ästhetisch, ich finde das cool. Ich finde auch, dass das nach wie vor eine Wirkung hat und wenn man da Wert drauf gibt, dann sollte man das auf jeden Fall machen. Aber im Moment habe ich überhaupt gar keine Zeit dafür. Da bin ich froh, wenn ich die Story irgendwie gedreht bekomme und dann mit der Diktierfunktion auch gerade einen Untertitel, wo auch meistens 1000 Fehler drin sind, raushaue. Aber die Alternative wäre eben, nichts zu machen.
Ja.
Und da frage ich mich dann immer, was ist jetzt besser? Irgendwie, die Botschaft ist ja da und der Content, den ich rausgebe, würde ich jetzt mal behaupten, ist ja in der Regel auch einigermaßen gehaltvoll. Manchmal labere ich auch Stuss. Aber
muss auch mal sein.
Genau, das gehört auch dazu, aber ich bemühe mich immer, irgendwie was Sinnvolles zu sagen. Und dann finde ich das in dem Moment wichtiger, als mich da irgendwie stundenlang an der Aufbereitung aufzuhalten. Also so ein bisschen aufs Wesentliche fokussieren, auf den Inhalt und das, was zählt und was bei den Leuten ankommt.
Ja, bin ich ganz bei dir.
Sehr schön. Hast du sonst noch irgendeinen Tipp auf deiner deiner Liste?
Also das wären jetzt tatsächlich so meine Top-Punkte. Und ich hatte es mir tatsächlich auch dazu noch notiert, was du auch schon gesagt hast, je einfacher, desto besser. Ich glaube, das ist abschließend auch nochmal eine ganz gute Erinnerung, weil wenn letzten Endes die Vorbereitung oder die Planung mehr Zeit kostet, als es einem spart, bringt es ja halt auch nichts.
Das stimmt, auf jeden Fall. Hast du noch 5 Minuten über eine Frage noch zu sprechen, die ich dir noch stellen würde? Und zwar das Thema, ich vermute, dass es bei dir wahrscheinlich auch mit in deine Trainings oder dass es da auch eine Rolle spielt. Die Gefahr der Ablenkung, also Social Media und Co. sind ja nicht nur unsere Content-Plattformen, sondern halt auch unheimliche Zeitfresser. Ich lese gerade auch ein Buch über Zeitmanagement. Das liegt da hinten. Ich kriege gerade den Titel nicht zusammen. Es ist ein englisches Buch. Warte mal, ich gucke gerade, damit ich es auch sage. Ah ja, liegt eigentlich auf der Hand. Es heißt Make Time. Kennst du das?
Nee, das kenne ich noch gar nicht.
Das ist super Time. Cool. Okay. Auch eine Empfehlung an alle. Es gibt es, glaube ich, auch als Hörbuch bei Spotify. Ich bin mir aber nicht sicher. Und da beschreiben die halt auch diese, also zum Beispiel Instagram als Infinity Pools, weil du da unendlich aktualisieren kannst. Und du hast eigentlich immer was Neues da. Und das ist einfach so krass, wie das unsere Zeit auch frisst, wenn wir da nicht lernen, mit umzugehen. Hast du da auch Erfahrung oder was kannst du empfehlen, was man da machen kann, wie man sich davon befreien kann oder das zumindest achtsamer nutzt?
Also ich glaube, es kommt halt auch immer ein bisschen drauf an, was man genau macht. Ich meine, Instagram ist ja und Social Media dein Business. Also es ist ja selbstverständlich, dass du dann natürlich mehr Zeit drauf verbringst. Aber wenn man jetzt mal sagt, man ist Herr Make-up-Artist und hängt trotzdem 8 Stunden am Tag auf Instagram, dann läuft irgendwie was verkehrt. Und ich glaube, das ist mal so der erste Schritt, sich zu überlegen, okay, für was nutze ich Instagram? Ist das jetzt halt auch das Thema, um das es bei mir geht? Oder das ist jetzt eher mein Marketing-Kommunikationstool. Und was gut funktioniert, ist, wenn man sich einen Timer stellt, wenn man also sagt, okay, ich gebe mir halt pro Tag 1 Stunde, vielleicht früh 1/2 und am Abend nochmal 1/2 und stelle mir dann wirklich einen Timer und sage, okay, so lange bin ich da, das ist auch okay. Ich scroll dann nicht nur durch, sondern nutze es eben auch strategisch, beantworte Nachrichten, oder kommentiere oder wie auch immer, aber halt mich dann auch dran, wenn der Wecker klingelt, dass ich dann halt auch rausgehe. Ich glaube, was auch hilft, ist, wenn man privat und geschäftlich trennt, also wenn man dann auch wirklich sieht, okay, das ist halt jetzt mein Business-Kanal und da gucke ich mir Business-Themen an oder reagiere mit denen und schaue jetzt aber nicht noch Katzenvideos und den Geburtstag der besten Freundin und da verliert man sich ja auch oft dann irgendwie so drin. Also ich merke es jetzt auch gerade, mir wird natürlich permanent Babyzeug angezeigt, ja.
Klar. Also
jeder dritte Post ist irgendwie ein unfassbar schöner Body, Schüchchen, was auch immer. Und das lenkt natürlich auch echt ab. Das ist der sehr, sehr fiese Part daran. Aber also mit so zeitlichen Limits funktioniert das echt schon ganz gut. Und eben auch nicht permanent zum Handy zu greifen, sondern zu sagen, okay, ich habe das live, wenn ich normal arbeite, ich gucke morgens und mittags und abends drauf und hänge nicht die ganze Zeit dran. Das finde ich auch echt hilfreich. Mir hilft es auch, Posts vorzuplanen. Du machst es ja, machst du es? Normalerweise schon?
Ja, ich bin eher so der intuitive Mensch. Also ich plane thematisch vor. Ja. Und ich weiß, was meine Themen sind, meine Ziele sind. Ich weiß auch manchmal schon, wie ein Post heißt oder was der Inhalt ist, oder ich habe schon die Gestaltung fertig, aber noch nicht die Caption. Also es ist immer so ein bisschen unterschiedlich. Ja. Aber in dem Moment, wo ich es poste, mache ich meistens noch einen großen Anteil. Aber ich sage auch immer zu allen, das ist halt nur so, weil das mein Job ist irgendwie, ne?
Ja.
Und allen, die eigentlich einen anderen Kernjob haben, würde ich empfehlen, doch so in 3 Tagen, 3 Tagesabständen oder maximal 1 Woche wirklich vorzuplanen, damit man einfach eben nicht dieses, oh Gott, was soll ich jetzt posten? Ich muss doch jetzt was posten und dann eben keine Idee zu haben. Aber es kommt auch so ein bisschen auf den Typ an, ne? Ist auch wieder unterschiedlich. Ja. Es gibt solche und solche.
Voll Typsache. Ja, aber ich ich muss sagen, ich fahre echt gut damit und ich plane teilweise auch wirklich Wochen im Voraus schon die Posts rein, weil ich mache dann halt einmal Planoly auf. Ich mache einmal Canva auf und mache einmal meine Übersicht auf und muss mich nicht jedes Mal neu einloggen und keine Ahnung. Ich mache dann einmal die Grafiken durch. So die Ideen sammle ich mir schon auch die ganze Zeit über und arbeite dann halt einmal am Stück ab. Und das ist dann zwar schon viel auf einmal, aber dann ist es halt auch erledigt.
Ist es gemacht,
und da fänge ich jedes Mal wieder von vorne an. Also das
klar.
Und so schreibe ich auch Blogbeiträge und dass ich eben schaue, dass ich es möglichst gebündelt erledigen kann. Das finde ich schon hilfreich. Aber es ist Typsache, ja.
Ja, auf jeden Fall. Also ich fühle mich zum Beispiel da immer eingeengt, wenn ich weiß, ich muss jetzt für mehrere Wochen irgendwas vorplanen. Ja. Das liegt voll an meiner Mentalität. Und eine Freundin, die Socializer, mit der ich auch viel mich austausche, die ist ja auch eher so wie du, der Strukturmensch. Die muss das planen. Und das ist auch voll okay. Ich finde, man kann da auch voll voneinander profitieren. Also der eine nimmt sich vielleicht ein bisschen Gelassenheit mit und der andere nimmt sich dann doch ein bisschen Struktur mit, weil ganz ohne Struktur kann man Instagram oder auch generell Social Media Marketing nicht betreiben.
Ja, und bei mir ist es so, mich entspannt es wiederum total, wenn ich dann weiß, das ist vorbereitet. Ich gucke dann schon immer noch mal rein und gucke auch, passt das jetzt irgendwie tagesaktuell oder ist jetzt irgendwas passiert, wo der Post halt jetzt überhaupt nicht zu gehen würde oder so. Aber ich weiß, es ist gemacht und ich wüsste auch, wenn ich das nicht machen würde, würde ich nichts posten. Mhm. Also wenn ich drauf warte, dass dann Tag X kommt und ich einen Post rausschicken muss, dann
auf jeden
wird
Fall
da nichts kommen.
Ja. Das ist halt, doch, wie du sagst, das entspannt dann und du hast dann irgendwie die Gewissheit, da ist Content da und ich muss mich nicht jeden Tag damit beschäftigen. Vor allem auch in deiner Situation, wo du ja eben noch einen Teilzeitjob hast und noch ein anderes Business, wo es halt einfach nicht möglich ist, jeden Tag aufs Neue da die kreative Maschine anzuschmeißen. Wobei bei den Stories ist es ja schon ein bisschen komplexer, da funktioniert es ja nicht so, also mit Vorplan. Also man kann es natürlich auch vorplanen, aber nicht in dem Maße.
Nee.
Aber da empfehle ich ja immer den Story-Muskel, dass das Story-Machen an sich keine Arbeit mehr ist, sondern einfach auch vielleicht ein Ausgleich oder ein bisschen Selbsttherapie.
Ja, ich glaube auch bei den Stories, bin ich gespannt, was du dazu sagst. Also mir ging es so, ich hatte am Anfang voll die Scheu davor, da auch reinzuquatschen und mich zu zeigen. Und ich habe das dann so überwunden, sage ich jetzt mal, dass ich bei meinem Hochzeitskanal ein Hochzeits-ABC oder irgendwie sowas habe ich gemacht. Mhm. Also ich war dazu genötigt, jeden Tag eine Story zu machen, weil sonst macht das Ganze ja keinen Sinn mehr. Und seitdem geht's.
Ja, Übung. Es ist Übung.
Wirklich. Und das wenn ist ich auch, mir da die ersten Stories anschaue,
ist bei mir auch so.
Super steif, aber es wurde auch dann im Laufe dieses Monats super oder viel, viel besser auf jeden Fall. Und dann, je öfters man macht, desto einfacher ist es.
Ja. Kennst du die Nicole Wehn?
Ja.
Die war so mit meine erste Langzeitkundin im Bereich Social Media. Und du glaubst es vielleicht nicht, aber sie hat mir ihre ersten Stories, ihre ersten Videos geschickt per WhatsApp und hat gesagt, das kann ich nicht posten. Das kann ich auf keinen Fall posten. Und du weißt ja, wie sie heute drauf ist.
Ja.
Also guckt alle mal bei Nicole Wehn rein. und es war halt über eine ganze Zeit so. Es war auch über eine ganze Zeit so, dass wir ihren Instagram-Account im Tandem gemanagt habe, dass ich sogar teilweise Captions geschrieben habe, weil sie da noch reinkommen musste. Und jetzt ist sie die absolute Story-Queen. Und es vergeht kein Tag, an dem ich Nicole nicht in der Story anlächelt. Und es ist einfach, es ist Übung. Ich sehe aber auch, es ist vielleicht nicht jeder Mensch einfach dafür gemacht. Und bei manchen hilft vielleicht auch Übung nichts, weil das einfach so ihrem Grundwesen widerstrebt.
Ja.
Und das muss man auch akzeptieren. Da kann man auch als Instagram-Berater nicht die ganze Zeit sagen, hey, du musst unbedingt dein Gesicht zeigen. Ich sage, es ist wichtig. Wenn du kannst, mach es. Und ich ermutige bis aufs Letzte, das zu tun. Aber wenn es eben total der inneren, wenn es eben dem Wesen total widerstrebt, dann gibt es ja auch andere Möglichkeiten, die Stories kreativ zu nutzen und trotzdem persönlich zu werden. Mit Bildmaterial, vielleicht geschriebenen Texten, vielleicht auch irgendwie da grafisch zu arbeiten oder halt einfach andere Dinge zu zeigen, als sich selbst oder in die Kamera zu sprechen. Ne? Das,
und
da gibt es Möglichkeiten.
Alles, was neu ist. Ne? Also ich bin jetzt auch mit diesen Reels, bin ich noch nicht so Also ich gucke mir die an und bei manchen denke ich mir so, mega cool, das ist echt eine gute Idee. Aber bei so, so vielen denke ich mir, das ist jetzt irgendwie Quatsch. Also das unterhält mich nicht und es bringt mir jetzt auch nichts bei. Und da bin ich noch total am Überlegen, was ich irgendwie machen kann, was sich dann für mich auch gut anfühlt. Mhm. Weil ich finde, das merkt man halt auch, wenn Leute jetzt was machen und sich so überhaupt gar nicht wohl dabei fühlen, dann ist das ja auch schwierig. Das stimmt. Von daher, da bin ich auch noch am Überlegen, was für meinen Kontext Sinn macht und dann halt auch wirklich Mehrwert bietet, ohne dass ich tanzend in Ecken zeige.
Ja, man muss es mögen, man muss auch da der Typ für sein, aber ja, so ist es halt mit allem, was neu ist. Ne? Als die Stories neu waren, da haben die Leute auch gesagt, nein, was ist das für ein komisches Medium, 24 Stunden sichtbar, das macht doch überhaupt gar keinen Sinn, da Content rein zu posten, ist doch sofort wieder verschwunden und es gibt ja immer noch Leute, die es bis heute nicht verstehen. Ja. Aber es hat sich durchgesetzt und gezeigt, dass halt alles so schnelllebig funktioniert. Auch dieser, das ist auch so ein Infinity Pool jetzt mit diesem Reels-Tab unten in der Leiste, hast du den schon bei Instagram?
Ja.
Da haben, also Instagram hat das ja erst so A-B-mäßig getestet, aber mittlerweile haben ganz viele unten in der Menüleiste diesen Reels-Tab. Das heißt, wenn du drauf gehst, kriegst du diesen Infinity Pool an Reels angezeigt und es hört nicht auf. Auch halt Reels von Leuten, denen du halt gar nicht folgst, ne? Und das ist auch, das ist ein Zeitfresser, wenn man da einmal angefangen hat.
Das glaube ich, ja. Ich habe ja zwei verschiedene Kanäle eben für die Trainings und die Hochzeiten und es ist immer ganz spannend zu sehen, weil ich nicht die Funktion parallel bekomme, sondern das dann auch immer ein bisschen zeitversetzt kommt. Aber was ich jetzt ziemlich gefeiert habe, jetzt bin ich mir gar nicht sicher, ob wir da auch schon drüber geschrieben haben, ist die neue Ansicht im Story-Archiv.
Ja, die ist cool. Mhm.
Das finde ich richtig cool.
Das spart auch wieder Zeit, wenn man mal was sucht. Ja. Also das, um das zu erklären, im Story-Archiv ist eben jetzt, das ist nach Daten und nach Jahren sortiert und man kann jetzt halt wirklich sehen, an welchem Tag man welche Story gepostet hat, ohne dass man halt irgendwie so umständlich das durchgehen muss, sondern man hat halt wie so eine Kalenderübersicht.
Ja.
Und das ist auch ganz cool, um Content eben zu recyceln, um dann halt gezielt zu suchen, okay, heute vor einem Jahr war das, ich poste es einfach nochmal rein.
Ja. Ja, und es ist auch wieder so ein psychologisches Thema, zum Thema Routinen vielleicht nur noch ganz kurz, weil es ist ja auch, wir lieben, oder der Mensch liebt es ja in der Regel, wenn wir Sachen haben, die halt jeden Tag passieren, also die kontinuierlich laufen. Und es ist ja oft auch so, wenn man sagt, na, ich fange jetzt an, Sport zu machen und es funktioniert 5 Tage lang und am 6. hört man auf, weil irgendwie was ist. Es ist ja sehr, sehr schwierig, am 7. wieder weiterzumachen, weil man möchte ja. Also diese Kette ist dann ja unterbrochen und dann ist es nicht mehr so schön. Und da kann man halt dann sehen, ob man diese Kette tatsächlich durchgezogen hat.
Also ja, das stimmt.
Da ist es nochmal optisch viel deutlicher als mit der alten Ansicht. Das fand ich auch ganz spannend, weil ich dann gleich mal durchgeguckt habe, wie war ich denn so in den Monaten? Ne? War ich jeden Tag präsent oder nicht? Oder was gab es dann für Monate, wo man im Urlaub war oder wie auch immer? Mhm. Also es, glaube ich, kann man auch psychologisch da ganz gut nutzen.
Ja, auf jeden Fall. Ach, cool. Ich glaube, es ist spät. Mein Hirn ist leer oder voll mit neuen Methoden. Ich finde das Thema Zeitmanagement auf jeden Fall super spannend und freue mich, dass du da auch so eine Expertin für bist. Wo kann man dir folgen? Wie kann man dich finden? Wofür darf man dich ansprechen? Vielleicht magst du das noch sagen.
Ich bin auf Instagram aktiv. Das ist eigentlich auch so der Kanal, wo ich am meisten mache. Ich werde irgendwann auch noch ganz, ganz viel bestimmt irgendwann bei Pinterest machen. Mal schauen. ansonsten läuft der Rest eigentlich über meine Website. Es gibt einen Blog, da findet man dann irgendwann auch unsere Podcast-Folge und kommt dann eben auch zu den Trainingsangeboten. Und aber auch so, wenn man einfach eine Frage da ist und man sagt, Mensch, ich weiß da irgendwie gerade nicht weiter oder kannst du mal, dann freue ich mich auch immer, wenn man mir einfach mal schreibt und da mal den Kontakt herstellt. Es sind schon ganz tolle Sachen durch entstanden.
Sehr schön. Ich werde alles verlinken, was ich kann, in den Shownotes, sagen die professionellen Podcaster. Ich finde immer, diese Begriffe klingen bei mir immer so ein bisschen komisch. Also ich verlinke euch alles in den Shownotes und ja, bedanke mich, dass du hier warst. Und gerne. Meldet euch bei Julia, wenn ihr Fragen zum Thema Zeitmanagement habt.
Genau.
In dem Sinne sage ich tschüss.
Ciao, ciao. Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne.